Herzlich willkommen zur zweiten Folge bei meinem Podcast. Ich bin Gisbert Günther vom Freien Bildungszentrum und werde euch heute etwas erzählen über die Gründe für eine Gesellschaftsbildung. Wir werden über Personengesellschaften sprechen, die OHG, die Kommanditgesellschaft und auch die GbR werden wir mit besprechen. Ja, legen wir los. Was gibt es für Gründe, eine Gesellschaft zu bilden? In erster Linie ist es Heranziehen von Fachleuten. Erbfall, Arbeitsteilung, Risikoverteilung, Kapitalvermehrung, Verbreiterung der Kreditbasis, Kauf einer fremden Unternehmung und steuerliche Vorteile bestimmter Unternehmensformen. Fangen wir gleich mal von hinten rein an, die steuerlichen Vorteile bestimmter Unternehmensformen. Als Einzelunternehmer muss ich den Gewinn versteuern, sobald ich den am Jahresende in der Bilanz ausgewiesen habe. Dann gilt das nämlich als mein Einkommen und ist sofort als Einkommen zu versteuern. Ich kann als Einzelunternehmer zwar Rücklagen bilden, muss aber ganz genau beziffern, wofür sind diese Rücklagen nötig, und wenn ich die dann nach der Ablaufzeit auflöse, muss ich sie genau für diesen Zweck auch verwenden. Sollte sich aber der Markt, meine Lage, meine Bedürfnisse, meine ganze Planung ändern, muss ich die Rücklage auflösen, nachverzinsen, nachversteuern und muss von dem Rest dann das kaufen, was ich dann vorhabe. Als Einzelunternehmer muss ich genau planen, wofür bilde ich die Rücklagen. In der GmbH bin ich sogar verpflichtet, Rücklagen zu bilden, brauche dafür nicht anzugeben, wofür ich die verwende, in der Regel, und kann diese Rücklagen zur Sicherung des Kapitals nutzen. Und dann eben auch, um irgendwelche Anschaffungen in 1, 2, 3 Jahren von unversteuertem Gewinn zu tätigen. Das ist schon mal ein Steuervorteil. Die GmbH hat natürlich dann wieder als Nachteil, dass die GmbH als Körperschaft besteuert wird. Und wenn ich das Kapital rausnehme, wenn ich es mir auszahle, muss ich es dann nochmal als Einkommen bezahlen. Das ist dann wieder eine Form der Doppelbesteuerung. Was also sinnvoll ist, ist immer eine Frage der Abwägung. Was habe ich vor? Wie möchte ich mit meinem Geld umgehen? Und da ist es immer gut, sich beraten zu lassen und das genau abzuwägen. Kauft man ein fremdes Unternehmen, der zweite Punkt für eine Gesellschaftsbildung, können vielleicht die Alteigentümer noch beteiligt sein, oder ich möchte neue Kapitalgeber ins Unternehmen mit reinbringen, ich möchte Kapital vermehren. Das sind alles beides Gründe, weshalb ich dann auch eine Gesellschaft gründe, wo mehrere Teilhaber am Unternehmen teilhaben. Ich verbreitere die Kreditbasis, wenn ich solvente Partner mit ins Unternehmen hole. Auch wenn das Kapital gemehrt wird, wenn ich das Kapital aufstocke, bin ich für einige wieder kreditwürdig. Allerdings ist mit der Kreditwürdigkeit immer vorsichtig umzugehen. Nicht automatisch, weil ich eine Gesellschaft gründe, bin ich kreditwürdiger. Manche Gesellschaften sind eher weniger kreditwürdig als Gesellschaft allein. Die Kreditwürdigkeit ist immer im Gesamtzusammenhang zu betrachten. Die Banken werden eine 360-Grad-Betrachtung machen, also sie von vorne und hinten, von allen Seiten beleuchten, ihre Wachstumsaussichten beleuchten und so weiter. Und daraus wird überhaupt erst eine Kreditwürdigkeit errechnet. Arbeitsteilung und Heranziehen von Fachleuten, das sollte in der Regel der Hauptgrund sein für eine Gesellschaft, warum ich mit anderen etwas tue. Wenn ich selber keine Erfahrungen oder wenn mir selber Wissen fehlt, was andere mitbringen, wenn andere Kontakte mitbringen und damit das Unternehmen wesentlich voranbringen, dann bin ich manchmal auch gezwungen, eine Gesellschaft zu gründen. Wir kennen das aus der Höhle der Löwen. Dort werden die Löwen nicht nur wegen ihres Kapitals umworben, sondern auch wegen ihrer Beziehungen, wegen ihrer Kontakte oder wegen ihrer Erfahrung ein Startup groß zu machen, eine Unternehmensidee zu skalieren, Wachstum zu generieren. Und diese Wissensmehrung und das Heranziehen von Fachleuten, das kann ein Unternehmen richtig wachsen lassen, wenn ich mit den richtigen Partnern zusammenarbeite. Erbfall ist der schlimmste der Gründe, wenn jemand stirbt, aber eine Erbengemeinschaft ist automatisch schon eine Gesellschaft. Die haben nämlich ein Ziel, das Erbe zu verteilen, und deshalb ist es automatisch eine GbR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, weil mehrere Teilhaber am Erbe daran arbeiten, dieses aufzuteilen, und Eigentümer einer Vermögensmasse sind mehrere Beteiligte, und damit bin ich schon eine GbR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Dazu aber am Ende noch mehr. Was sind Merkmale einer Gesellschaft? Einige davon habe ich jetzt schon mit erwähnt. Es gibt mehrere Teilhaber. Alle haben Pflichten und Rechte. Das Risiko verteilt sich auf mehrere Teilhaber. Das Kapital wird von vielen aufgebracht. Die Verantwortung liegt auch bei vielen, aber es gibt auch Gewinn, der dann wieder unter den Beteiligten aufgeteilt wird. Gewinnbeteiligung auf die Beteiligten, den Gewinn aufteilen. Wichtig bei so einer Gesellschaft ist der Gesellschaftervertrag, weil der das innergesellschaftliche Zusammenleben regelt. Es gibt viele Gesellschaften, bei denen es ist möglich, den mündlich zu schließen. Allerdings ist immer angeraten, einen schriftlichen Gesellschaftsvertrag zu verfassen, in dem festgelegt ist, wer hat welche Befugnisse, wer darf im Unternehmen was. Noch besser ist es, Sie gehen zu einem Notar und lassen diesen Gesellschaftsvertrag notariell beglaubigen. Auch hier mein Rat, gehen Sie zu einem Notar. Wenn Ihnen ein Partner vorschlägt, wir nehmen meinen Anwalt, schon der Satz sagt's aus, wir nehmen meinen Anwalt. Ein Anwalt ist immer der Person verpflichtet, die ihr dem Mandanten Auftrag gegeben hat. Also seinem Mandanten verpflichtet. Ein Notar ist immer unparteiisch. Der vertritt alle am Vertrag beteiligten Parteien und darf keinen bevorteilen oder benachteiligen. Notar muss auch über alle Inhalte des Vertrages aufklären und darf erst beurkunden, wenn alle Fragen geklärt sind. Deshalb lieber zum Notar. Gut, kommen wir gleich zur ersten Personengesellschaft. Ach, vielleicht kläre ich doch noch, was ist eine Personengesellschaft? Es gibt ja Personen- und Kapitalgesellschaften. Bei Personengesellschaft haftet mindestens eine natürliche Person voll. Mit der natürlichen Person ist das aber auch so eine Sache. Wir werden noch feststellen, es gibt eine GmbH und Co. KG. Die wird auch die KG als Personengesellschaft eingetragen, aber die GmbH ist eine juristische Person, die dann eben der Vollhafter ist. Aber bei einer einfachen KG oder OHG ist eine Person, eine natürliche Person, immer der Vollhafter. Und auch die Person ist im Handelsregister als solche eingetragen. Sonderformen sind die Genossenschaften. Dort ist man im Genossenschaftsregister eingetragen und dort haften die Personen auch nur mit Teilen ihres Vermögens, nämlich mit dem, was sie in die Genossenschaft eingebracht haben. Aber das ist eine Sonderform, deshalb keine reine Personengesellschaft, aber auch keine reine Kapitalgesellschaft. Zu den Personengesellschaften zählen die OHG, die KG, die GbR und es gibt noch die Partnergesellschaften, Part G. Das sind, wenn in der Regel freiberufliche Partner sich zusammenschließen zu einer Gemeinschaft und dann als Gemeinschaft auftreten, im Partnerregister eingetragen sind und dort haften alle Gesellschafter mit ihrem Privat- und Geschäftsvermögen. Gibt zwar auch hier die Möglichkeit, im Gesellschaftsvertrag, im Partnerschaftsvertrag Beschränkungen vorzunehmen, das ist aber nach außen in der Regel nicht dargestellt, das wird im Innenverhältnis geregelt. Hier bei der Partnergesellschaft wird auch der Gewinn gleichmäßig verteilt, also unter den Partnern nach Köpfen aufgeteilt, aber es kann durchaus sein, dass im Partnerschaftsvertrag etwas anderes geregelt ist. Solche Partnergesellschaften sind eine Sonderform und für viele Prüfungen eher irrelevant. Da sind wir dann eher bei Künstlern, die als Partner sich zusammentun, als Gemeinschaft oder bei Anwälten, Notaren, Justiziaren, die als Partnergesellschaft auftreten. Steuerberater sind noch mit zu nennen. Die beiden wichtigen Gesellschaftsformen, die beiden wichtigen Personengesellschaften, das sind die UHG und die KG. Ich beginne mit der UHG, weil die zu verstehen, hilft dann auch die Kommanditgesellschaft zu verstehen. Die UHG ist zwar wesentlich seltener, aber viele Rechte und Pflichten, die dort geregelt sind, gelten dann zum Beispiel für die Komplementäre in der Kommanditgesellschaft. Was macht eine UHG aus? Mehrere Unternehmer schließen sich zusammen und haben hinterher die gleichen Rechte und Pflichten. Ihnen gehört das Unternehmen zu gleichen Teilen und jeder der Gesellschafter darf das Geschäft führen und nach außen vertreten. Ich habe hier also gleichberechtigte Partner und diese Gleichberechtigung macht die UHG so besonders. Ich werde eine UHG also nur mit Partnern gründen, denen ich zu 100% vertraue, weil wir ja alle gleichberechtigt sind. Was sind das für Rechte und Pflichten? Jeder hat das Recht zur Geschäftsführung, jeder hat das Kontrollrecht, jeder hat das Recht auf einen Gewinnanteil, 4% von seinem Kapitalanteil. Der Rest des Gewinns wird nach Köpfen verteilt. 4% vom Kapital heißt, bei der UHG steht nicht das Kapital im Mittelpunkt, deshalb wird das nur zu 4% verzinst und das darf er sich auch als Privatentnahme im laufenden Geschäftsbetrieb entnehmen. Aber der Rest des Gewinns wird nach Köpfen verteilt. Es steht die Beteiligung im Mittelpunkt und demzufolge wird der Gewinn auch zu gleichen Teilen aufgeteilt. Man hat das Recht auf Liquidationserlös. Sollte das Unternehmen aufgeteilt werden, aufgelöst werden, wird hinterher halbe-halbe gemacht. Und es gibt ein Kündigungsrecht, wenn man nicht mehr in der UHG dabei sein will. Allerdings ist zu bedenken, die beträgt 6 Monate zum Schluss des Geschäftsjahres. 6 Monate zum Schluss des Geschäftsjahres ist eine relativ lange Zeit. Ich muss also bis Ende Juni gekündigt haben, um am Ende diesen Jahres aus dem Unternehmen entlassen werden zu können. Wenn ich im Juli, August kündige, habe ich nicht mehr 6 Monate bis zum Ende diesen Geschäftsjahres, bin ich also erst am Ende des folgenden Geschäftsjahres raus. Das heißt, wenn ich im Juli kündige, bin ich am Ende des Folgejahres erst aus dem Geschäft raus und in 1,5 Jahren kann noch ganz viel passieren. Kann der Wert des Unternehmens noch steigen? Oder eben auch nicht. Das sollte ich mir, bevor ich eine UHG gründe oder mich an einer UHG beteilige, immer sehr gut überlegen. Das ist kein Geschäft, wo es ums schnelle Rein-Raus geht, mal eben Geld anlegen und dann wieder weg. Darum geht es in der UHG nicht. Das ist ein Geschäft, wo ich langfristig beteiligt sein will und wo ich langfristig auch meine Arbeit mit einbringen will. Die Pflichten der Gesellschafter sind die Kapitaleinlage, Geschäftsführung, die Vertretung der Gesellschaft. Das heißt, in der OHG bin ich zur Geschäftsführung verpflichtet. Im Lotto gewinnen, ein Unternehmen gründen und mich dann auf den Malediven zurücklegen. Wenn das mein Ziel ist, sollte ich keine OHG gründen, weil ich bin in der OHG zur Geschäftsführung verpflichtet und auch zur Vertretung des Unternehmens nach außen verpflichtet. Betrachten wir mal dieses Innen- und Außenverhältnis. Innenverhältnis ist immer alles das, was die Gesellschafter untereinander betrifft oder das Unternehmen intern. Außenverhältnis ist immer gegenüber Dritten, Unternehmensexternen. Im Innenverhältnis hat jeder Gesellschafter der OHG das Recht auf Geschäftsführung und darf Entscheidungen und Anordnungen für gewöhnliche Geschäftsvorfälle allein vornehmen. Außergewöhnliche Geschäftsvorfälle, also alles, was Eintrag im Handelsregister nach sich zieht oder Verkauf des Unternehmensgrundstücks, außergewöhnliche Geschäftsvorfälle müssen alle Gesellschafter gemeinsam beschließen. Im Außenverhältnis stellt sich das ein klein wenig anders dar, weil im Außenverhältnis darf jeder Gesellschafter allein Willenserklärungen für die Gesellschaft abgeben, und zwar für gewöhnliche und außergewöhnliche Geschäftsvorfälle. Eine Beschränkung der Vertretungsvollmacht nach außen ist Dritten gegenüber unwirksam. Selbst wenn so etwas abgesprochen wird, gilt sowas nur im Innenverhältnis. Das ist schön, weil dann jeder Gesellschafter der OHG, der am Tisch mitsitzt und etwas beschließt, kann rechtsverbindliche Erklärungen abgeben und deshalb ist er als Partner bei Verhandlungen immer gern gesehen und die OHG-Gesellschafter entsprechend vertrauenswürdig. Wie wird so eine OHG gegründet? Es muss mindestens zwei Gesellschafter geben. Und dann wird ein Gesellschaftsvertrag besprochen, ein Gesellschaftsvertrag beschlossen. Der ist formfrei. Formfrei heißt mündlich, schriftlich oder durch schlüssiges Handeln. Aber es ist natürlich der schriftliche Vertrag empfohlen. Es gibt keine Mindesteinlage. Das heißt, irgendwelche Kapitalien sind nicht vorgeschrieben. Man kann zwei Gesellschafter mit jeweils einem Euro können schon einen OHG-Vertrag schließen. Es kann auch der eine 100.000 und der andere einen mitbringen. Das wäre auch möglich, weil es ja keine Mindesteinlage gibt. Das macht es zum Beispiel möglich, Leute, die eine Expertise haben, die vielleicht ein Patent haben, was dann auch wieder bewertet wird, oder Leute, die einfach nur Fachkenntnis oder Marktkenntnis haben, mit in die OHG einzubinden, auch wenn sie kein Kapital haben. Am Ende werden sie am Gewinn mit beteiligt, weil ohne diese Expertise womöglich gar kein Gewinn möglich wäre. Und der viel Kapital mit einbringt, kriegt das Kapital zu 4% verzinst und der Rest wird genauso nach Köpfen wieder verteilt. Ja, kommen wir noch zu den Rechten und Pflichten der Gesellschafter. Jeder hat das Recht auf Geschäftsführung, Kontrollrecht, Gewinnanteil 4%, Privatentnahme bis zu 4% seines Kapitalanteils und Kündigungsrecht 6 Monate zum Schluss des Geschäftsjahres, Recht auf Liquidationserlös. Sie merken, das haben wir schon mal besprochen, brauchen wir aber, weil das sind die Dinge, die eine OHG ausmachen. Was sind die Pflichten der Gesellschafter? Kapitaleinlage, Geschäftsführung, Vertretung der Gesellschaft, Treuepflicht und Wettbewerbsverbot. Das heißt, wenn ich Gesellschafter in einer OHG bin, darf ich nicht für die Konkurrenz arbeiten und ich darf mich auch nicht in der gleichen Branche selbstständig machen und dann der OHG noch Konkurrenz machen. Dieses Wettbewerbsverbot macht auch eine OHG äußerst interessant, weil ich damit Fachleute an mich binde und die vom Markt habe. Verlust wird nach Köpfen verteilt und das ist wieder das Risiko in der UHG ist relativ hoch, weil wenn Verlust in der Gesellschaft erwirtschaftet wird, muss jeder Gesellschafter den gleichen Verlust übernehmen. Wie ist es mit der Haftung? Die ist unbeschränkt, unmittelbar und solidarisch. Unbeschränkt heißt, er haftet auch mit seinem Geschäftsvermögen und seinem gesamten Privatvermögen. Unmittelbar, die Gläubiger können sich nicht nur an die UHG, sondern auch direkt an jeden Gesellschafter halten. Einrede der Vorausklage ist unnötig. Ich kann sofort den Gesellschafter verklagen oder mir von der UHG das Geld holen. Solidarisch heißt, man haftet gesamtschuldnerisch. Jeder Gesellschafter haftet allein für die gesamten Schulden der Gesellschaft. Das sind Haftungsregeln, die schon gut überdacht sein sollen, die eben das private Risiko mit einschließen in diese Unternehmung. Und bevor ich eine UHG gründe, muss ich das wissen. Wie sieht es mit der Besteuerung aus? Der UHG selber ist kein selbstständiges Steuersubjekt. Es wird am Jahresende abgerechnet, es wird dann der Gewinn ausgeschüttet und der ausgeschüttete Gewinn wird als Einkommen der Gesellschafter besteuert. Das heißt, hier sind die Gesellschafter einkommenssteuerpflichtig und damit wird der Steuer Genüge getan. Gut, soweit zur UHG. Also nur gründen, wenn ich mit vertrauenswürdigen Personen zusammenarbeite. Kommen wir mal zur Kommanditgesellschaft. Die geht nämlich einen Schritt weiter. Bei der Kommanditgesellschaft habe ich Komplementäre und Kommanditisten. Die Komplementäre stehen untereinander genauso wie in der UHG. Wenn ich mehrere Komplementäre habe, sind die alle gleichberechtigt und bekommen auch alle den Gewinn nach Köpfen verteilt und Kapitalbeteiligung 4%. Und alle Komplementäre haften unbeschränkt, unmittelbar und solidarisch. Zu diesen Komplementären, die wie in der UHG zueinander stehen, kommen noch Kommanditisten. Kommanditisten sind Geldgeber, die am Unternehmensgewinn beteiligt werden wollen, die aber selber gar nicht unbedingt dort mitarbeiten müssen, die vielleicht gar keinen Einfluss wahrnehmen wollen, sondern nur ihr Kapital anlegen wollen und vom Unternehmensgewinn kapitalmäßig beteiligt sein wollen. Wenn ich mein Kapital erweitern will und suche Kapitalgeber, dann behalte ich als Komplementär weiterhin das Sagen und die Entscheidungsbefugnis, Geschäftsführungsbefugnis, Vertretungsbefugnis und nehme Kommanditisten mit ins Unternehmen auf, die Geld geben, aber in die Entscheidungen nicht mit involviert sind. Das heißt, ich behalte das alleinige Sagen, die Kommanditisten geben Geld und werden am Unternehmensgewinn kapitalmäßig beteiligt. Kann man sich auch merken, komplementär ist der, der führt, der Einfluss hat, dem muss man die Komplimente machen. Und Kommanditisten sind Statisten, die geben Geld, wollen aber nichts tun und haben nicht viel zu sagen. Jetzt habe ich schon die wesentlichen Regeln der UHG erklärt. Ne? Der Komplementär hat alle Rechte und Pflichten, wie auch ein UHG-Gesellschafter. Er haftet unbeschränkt, unmittelbar solidarisch, ist zur Vertretung und Geschäftsführung verpflichtet und so weiter. Der Teilhafter, der Kommanditist, bei dem steht die kapitalmäßige Beteiligung im Vordergrund. Er kann zwar Prokura erteilt bekommen, kann bevollmächtigt werden, aber das muss extra geschehen, sonst hat er im Unternehmen nur ein Kontrollrecht. Das heißt, er kann die Bilanz einsehen und er kann einen Abschlussprüfer beauftragen, um sicherzustellen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Bei außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen kann er noch widersprechen, hat er ein Widerspruchsrecht. Und ansonsten bekommt er 4% von seinem Kapitalanteil und wird mehr Gewinn erwirtschaftet, erfolgt die Aufteilung des Restgewinns in angemessenem Verhältnis, weil ja auch hier wieder, je nachdem, wer mehr Kapital als Kommanditist einbringt, mehr dieses Kapital dann verzinst bekommt. Das wird im angemessenen Verhältnis verteilt. Kündigungsrecht hat man auch hier, sowohl für Komplementäre als auch für Kommanditisten, 6 Monate zum Ende des Geschäftsjahres. Die Firma wird bei der OHG immer mit OHG am Ende sein. Und bei der Kommanditgesellschaft gibt es auch den Sach-, Fantasie- oder Personennamen plus KG am Ende, sodass nach außen hin immer dargestellt wird Kommanditgesellschaft. Sie wissen noch, Firma ist der Name, unter dem ein Unternehmen im Handelsregister eingetragen ist und was dann auch auf Geschäftsbriefen und so weiter auftaucht. Besteuert wird die KG wie eine OHG, das heißt, sie ist kein selbstständiges Steuersubjekt und es besteht die Einkommenspflicht jedes einzelnen Gesellschafters immer zum Zeitpunkt der Gewinnentstehung. So, jetzt haben wir die OHG, die KG, noch die Partnergesellschaft schon besprochen. Bleibt noch die GBR, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Wie der Name schon sagt, ist das eine Gesellschaft, die auf bürgerlichem Recht basiert. Das heißt, hier ist Rechtsgrundlage das bürgerliche Gesetzbuch. Bei der OHG, auch bei der Kommanditgesellschaft, muss man im Handelsgesetzbuch nachschauen. Bei der GBR im bürgerlichen Gesetzbuch. In der GBR gibt es kein Mindestkapital. GBR ist man auch erst ab mindestens 2 Gesellschaftern. Und es ist zur Geschäftsführung und Vertretung jeder Gesellschafter berechtigt und befugt. In der Regel braucht man dafür aber einen Gesellschafterbeschluss und man muss auch hier wieder gucken, was ist in der Satzung geregelt oder im Gesellschaftervertrag, wer darf was. Alle Gesellschafter haften mit ihrem Geschäfts- und Privatvermögen. Also eine GBR ist genauso eine Vertrauenssache wie die OHG, denn ich hafte für das, was mein anderer Partner in der GBR anstellt, genauso mit. Gewinne und Verluste werden üblicherweise nach Köpfen verteilt, aber auch das ist wieder im Gesellschaftervertrag geregelt. Der Gesellschaftsvertrag der GBR kann formfrei geschlossen werden, sollte aber natürlich schriftlich oder notariell geschlossen werden. Bei einer GBR gibt es immer ein Ziel, was zu erreichen ist, und wenn ein Ziel erreicht ist, wird die GBR eigentlich automatisch aufgelöst. Also wer gemeinsam ein Grundstück erschließt, das ist schon eine GBR. Erbe verteilen, GBR. Immer wenn das jeweilige Ziel erreicht ist, löst sich die GBR automatisch auf. Sollte ich eine Unternehmung als GBR gründen, dann kann ich ja Gewinnmaximierung mit als Ziel aufnehmen in den Gesellschaftsvertrag und dann löst sich die GBR auch nicht automatisch auf, weil mehr geht ja immer. Ein Handelsregistereintrag ist bei dieser Gesellschaftsform nicht zwingend vorgeschrieben, es ist also kein Formkaufmann. Ja, ist eine GBR empfehlenswert oder nicht? Aus meiner Sicht eher weniger. Die anderen Gesellschaftsformen bieten mehr Sicherheit für die Gesellschaft und der Gesellschaftsvertrag in der GBR sollte gut überlegt und gut ausgearbeitet sein, um Regeln zu finden, die bei eventuellen Streitigkeiten dann eingehalten werden, dass man hier gar nicht erst in diese ungeklärten Situationen kommt. So, für diese Folge soll es auch schon wieder genug sein. Wir haben die OHG, die KG, die GBR und auch die Partnergesellschaft besprochen Und ich denke, ihr habt jetzt einen groben Überblick über die Personengesellschaften. Bei Fragen könnt ihr mich natürlich auch gerne erreichen. Schreibt einfach eine Mail und dann machen wir einen Termin über Zoom aus, wo ich euch dann individueller beraten kann. Sollte es euch gefallen haben und was gebracht haben, sagt es gerne weiter. Wenn nicht, sagt es bitte nur mir. Einen schönen Tag noch und vielleicht bis zur nächsten Folge, wo es dann um die Kapitalgesellschaften geht. Macht's gut!